allgemein bei solchen Sachen, wo auch die Selbsteinschätzung wichtig ist, wie ja, kommt man da so ein bisschen dahinter, wie die Person wirklich dann tickt?
Also du meinst jetzt, wie man beim Daten rausfindet, ob das die Wahrheit ist, die er oder sie
Genau,
sagt.
ja.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich melde mich heute aus einer kleinen unangekündigten Sommerpause zurück. Ich hoffe, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst. Aber wir machen direkt weiter mit einem Thema, was auf jeden Fall die meisten hier immer sehr interessiert. Denn es geht um die Liebe und zwar um Dating, aber auch um Beziehungen. Denn wir haben uns heute die Frage gestellt, wie wichtig eigentlich Fragen und Kommunikation in einer Beziehung sind. Und dazu spreche ich heute mit Anna Wielitzki. Genau, und ich würde sagen, wir fangen direkt an.
Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du heute mit bei uns im Podcast dabei bist und ich würde dich erstmal einmal bitten, dich kurz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
Ja, hi, ich bin Anna Wielitzki, ich bin Psychologin und Paartherapeutin aus Berlin und bin auch offizieller OkCupid-Coach. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, cool. Und wir haben heute ja mal wieder ein Dating-Thema, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall auch immer sehr interessiert. Und wir haben uns da was Spezielles rausgesucht. Und zwar wollen wir über die Rolle von Fragen in einer Beziehung beziehungsweise auch beim Dating sprechen. Und da wäre meine erste Frage jetzt eigentlich so beim Online-Dating, wenn man jemanden anschreibt oder so, was ist dann eine gute Icebreaker-Frage, wo man mit einsteigen kann und wo man auch schon ein bisschen was über die Person erfährt?
Also wichtig ist es eigentlich bei der ersten Frage schon auch ein bisschen darauf einzugehen, was man vielleicht auf dem Profil gesehen hat. Das kann schon mal helfen, sozusagen zu zeigen, ich habe wirklich Interesse und es ist jetzt nicht mein Copy-Paste-Nachricht, die ich jedem und jeder schreibe. Und eine Frage sollte deswegen eigentlich erstmal am Anfang immer damit verbunden sein, was man auf dem Profil sieht und das sozusagen zu hinterfragen oder nachzufragen. Oder bei, wenn wir schon mal kurz auch drüber sprechen, bei dieser OkCupid-Dating-App kann man halt auch nachgucken, welche Fragen haben wir gleich beantwortet. Das heißt, wenn man sieht, okay, eine ganz lockere Frage ist zum Beispiel, ist Pizza unter den Top 5 deines Lieblingsessens, kann man darauf eingehen, wenn sie da drunter ist oder nicht. Oder man kann auch näher nachfragen, hey, ich habe gesehen, dass du, dass es dir sehr wichtig ist, dass bei den Wahlen jetzt beim Abtreibungsthema das sich wieder verändert in Amerika, das wieder sozusagen pro Abtreibung ist. Und ich sehe das genauso. Aber was hat dich genau dazu bewegt, da ja anzuklicken oder irgendwie sowas? Also, dass man sozusagen da mit in Kontakt kommt und zeigt, ich habe wirklich Interesse und es geht mir nicht nur um dein Äußerliches.
Ja, cool. Ich glaube, das ist ja auch, genau, bei der App hast du es ja schon angesprochen, sind ja auch dann so viele Fragen, die man schon im Voraus beantworten kann. Und ja, das ist ja, glaube ich, auch ganz hilfreich allgemein. Wir sprechen heute über das Thema Fragen, die man beim Dating stellen sollte, in einer Beziehung stellen sollte, wann auch der richtige Zeitpunkt ist, vielleicht eine Frage zu stellen. Aber warum sind Fragen überhaupt so was Wichtiges, so ein wichtiges Thema irgendwie?
Na, Fragen helfen uns halt schon, einmal zu zeigen, wer wir sind, was wir brauchen auch. Also wenn wir manchmal so eine Frage jemanden stellen, dann ist das schon natürlich so ein Wink mit dem Zaunfall, okay, das bin ich und da steht was dahinter, wenn ich das frage. Ich will natürlich auf was ganz Spezielles hinaus. Und mit Fragen, gegenseitigen Fragen, finden wir auch heraus, okay, wo liegen eventuell auch Grenzen bei ihm oder bei ihr? Also wir vergessen immer ganz schnell, dass wir gerade in dieser Dating-Phase, in dieser Verliebtheitsphase, wozu es dann sich vielleicht auch entwickelt, vergessen wir häufig, dass es hier eigentlich schon wichtig wäre, wirklich mal Dinge anzusprechen und zu sagen, okay, das ist für mich ein absolutes No-Go oder das brauche ich wirklich sehr stark. Und durch Fragen halt die ganze Zeit immer wieder zu hinterfragen, weiß man, was es für Grenzen gibt. Man weiß aber auch, wo man hin will oder wo er oder sie hin will. Also wenn natürlich einer sagt, oh, ich hatte gestern meinen Neffen zu Besuch und habe gemerkt, dass ich absolut keine Kinder will, wie sieht es bei dir aus? Und man selbst dann denkt, aber ich möchte doch Kinder, dann weiß man auf jeden Fall, okay, egal wie gut vielleicht gerade Chemistry passt, ist das eine Frage, wo man sich eigentlich sehr, sehr einig drüber sein sollte, um den gleichen Weg zu gehen. Also gerade in der Paartherapie ist das Schwierigste, wenn Paare, die richtig zusammen sind, in die Praxis kommen und sagen, sie will zum Beispiel keine Kinder und er will Kinder.
Ja, ich finde es spannend, dass du das gerade mit dieser Kinderwunschfrage auch ansprichst, weil ich glaube, das ist ja so eine Frage, die ist eigentlich am Anfang schon wichtig, so ob eine Beziehung funktionieren kann oder nicht. Aber gleichzeitig ist es ja was, wo man auch Leute irgendwie mit abschrecken kann, wenn man direkt nach beim ersten Date so fragt, wie sieht es mit Kindern bei dir aus oder allgemein so Zukunftsplanung? ja, wann ist da so ein guter Zeitpunkt, das anzusprechen?
Ja, also ich denke auch vielleicht beim ersten Date vielleicht nicht, außer man hat wirklich das Gefühl, man hat zu viel Zeit schon investiert in Dates, wo dann immer beim dritten rauskam, dass er oder sie gar keine Kinder möchte. Dann kann man vielleicht auch manchmal so vorpreschen, aber ich sehe das wie du. Ich denke da auch, das könnte schon problematisch sein, das schon beim ersten Date zu machen und da sozusagen so diesen Zauber vom ersten Date ja auch zu nehmen. Also ich würde sagen, so eine Fragen wirklich erst beim dritten, vierten Date zu fragen. Wenn so ein bisschen man schon merkt, okay, wir gucken aber beide schon in eine gleiche Richtung, die dazu führt, dass wir vielleicht wirklich mehr Interesse aneinander haben.
Ja, ich glaube, das kann auch ja vielleicht auch abhängig davon sein, in welchem ja, Zeitraum im Leben man ist. Ich glaube, wenn man irgendwie jetzt Anfang 20 ist oder so, dann macht man sich da vielleicht noch gar nicht so Gedanken drüber, als wenn man jetzt irgendwie schon Anfang, Mitte 30 ist oder so. Dann ist das Thema vielleicht auch noch mal präsenter und so. Und man hat dann das Gefühl, ich verschwende sonst Zeit, wenn ich das nicht direkt frage.
Genau, nee, das stimmt, da hast du recht. Also ich finde auch, man muss jetzt nicht mit Anfang 20 das schon bei den ersten Dates machen, weil, also natürlich ist es schön, wenn man auch da die große Liebe gleich gefunden hat und dann für immer zusammenbleibt, aber man geht jetzt eher erstmal nicht davon aus. Und ich denke auch, dass es da wichtiger sein kann, die Frage zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen, aber man sollte sie stellen. Also erst die Frage zu stellen, wenn man dann auf einmal nicht mehr Mitte 20 ist, sondern Mitte 30. Und sich jetzt irgendwie dann sozusagen fallen lassen möchte in der Beziehung mit Kindern. Und dann sagt er oder sie, nee, ich will aber eigentlich gar keine Kinder. Dann ist es halt schmerzhaft
Ja, auf
und
jeden
spät.
Fall. Und ich glaube, das ist ja auch sowas, ja, habe ich, also so eine Frage nach Kindern oder vielleicht auch heiraten oder sowas, wo viele auch in einer Beziehung dann vielleicht auch irgendwann später Angst haben, das zu fragen oder so, wenn man sich so denkt, okay, was ist, wenn die andere Person jetzt irgendwie anders reagiert, als ich mir das wünsche, wie gehe ich dann damit um? Ich glaube, das ist ja schon schwierig.
Schwierig. Ich meine, wir sprechen jetzt ja auch über zwei Extremfälle. Wir sprechen jetzt, der eine will unbedingt, der andere will gar nicht. So häufig würde ich sagen, kommt es gar nicht vor, dass man das auch die ganze Zeit nicht merkt. Aber auch da, also kann ja zum Beispiel die App auch zum Beispiel helfen, das schon vorher abzugreifen. Also vielleicht muss man gar nicht in die Situation reinkommen, mit jemandem sich zu daten, wo er oder sie komplett gar nicht in die gleiche Richtung will. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dass man, also man kann ja die Fragen auch anders stellen. Man kann ja auch zum Beispiel fragen, so, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und wenn dann jemand sagt, auf dem Vulkan stehend, über mein Leben philosophierend, am besten gerade keinen Job, sondern eher noch mit einer Findungsphase, dann merkt man vielleicht schon, dann ist jemand noch ganz, ganz woanders, auch in 10 Jahren im Kopf. Also auch so kommt man ja an das Thema ran, ohne dass es unangenehm werden müsste.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch allgemein irgendwie ganz gut, wenn man, also klar, Fragen stellen ist wichtig, aber ich glaube, gerade beim ersten Date oder so ist es auch unangenehm, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es arbeitet jemand so einen Fragenkatalog irgendwie gerade ab. Ist wahrscheinlich auch
Ja.
wichtig, das so nebenbei einfließen zu lassen.
Ja. Ich habe schon gelesen manchmal, wo dann Datingpartner das Gefühl hatten, dass sie mit einem Journalisten ein Date hatten, der gerade oder die gerade über so eine Dating-App schreibt und deswegen wurde man gerade interviewt, weil man so viele Fragen gestellt bekommen hat. Nee, da hast du vollkommen recht. Also ich finde, man Fragen stellen ist so, ist ja eigentlich ganz groß gefasst. Am Anfang Fragen stellen sollte man nicht wie in einer Liste machen und sagen, ich gehe jetzt das zack, 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 zack alles durch. Sondern Fragen sollte auch einfach sagen, okay, was interessiert mich denn am anderen? Oder was interessiert mich, wie gesagt, wo, also man kann auch fragen, was ist die schönste Erinnerung, die man als Kind hatte. Damit findet man halt eine Menge raus und es kann trotzdem eine lockere Frage sein, die ganz, ganz viele Facetten zeigen kann, aber man findet unter anderem wahrscheinlich auch raus, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, was die für eine Form der Beziehung hatten. Und wir wissen ja, dass wir auch stückweise schon von unseren Eltern lernen, welche Art von Beziehungen die hatten, so von denen lernen wir und haben später auch so eine Beziehungen. Also Fragen helfen einfach, jemanden auf verschiedenen tieferen Ebenen kennenzulernen, ohne dass wir Therapeut sein müssen und trotzdem aber erfahren, okay, da ist so ein Bindungsstil dahinter. Und es ist schon einfach wichtig zu wissen, um sich auf ihn oder sie besser einstellen zu können. Ist da ein ängstlich vermeidender Bindungsstil, der vielleicht so ja, immer wieder verschwindet, wenn ein Konflikt auftritt oder also da gibt es ja immer ganz, ganz viel, was immer noch dahinter steht.
Absolut. Und ich finde, es ist auch eigentlich ganz gut dann, um zu sehen, also egal welche Frage man stellt und egal welche Antwort man dann irgendwie erhält, wenn man jetzt so beim ersten Date merkt, okay, es gibt da auch immer so zwei Extreme, finde ich. Entweder die, man stellt Fragen und man bekommt irgendwie immer nur so ein Wort antworten gefühlt. Dann merkt man ja auch irgendwie, okay, vielleicht stimmt die Chemie nicht so ganz. Oder das andere Extrembeispiel, was, glaube ich, auch öfter vorkommt, ist, dass eine Person dann die ganze Zeit nur über sich redet und gar keine Rückfragen stellt oder so. Und ja, ich finde, das ist auch dann immer nochmal ganz gut so zu sehen, okay, harmonieren wir da auf der Ebene überhaupt?
Ja, genau, dieses Geben und Nehmen bei Fragen, ne? Also ich finde auch, selbst da sollte man dann aufpassen, wenn man denkt, oh, okay, jetzt hat die Psychologin auf dem Podcast gesagt, man soll Fragen stellen. Dann sollte man natürlich nicht die ganze Zeit 10.000 Fragen hintereinander stellen und dem anderen gar nicht die Chance geben, auch Fragen zu stellen. Und ja, es sollte natürlich immer ein sehr harmonisches Gespräch entstehen. Und du hast recht, wenn man merkt, da ist gar nicht Platz für einen oder man kriegt nur einsilbige Antworten, dann sollte man manchmal das vielleicht aber auch ansprechen. Also auch das fände ich eine wichtige Frage. Hey, gibt es gerade einen Grund, warum du so kurz angebunden bist? Ich meine, das Date ist sowieso ja eigentlich vorbei, wenn man das Gefühl hat, er oder sie interessiert sich gar nicht oder hat gar keinen Bock, hier zu sitzen. Also kann man auch mal nachfragen. Und wenn dann eher sowas rauskommt, dass es ihm oder ihr gerade unangenehm ist, dass das jetzt, dass das so rüberkam, aber eigentlich viel mehr mit Aufregung zu tun hat, weil man so großes Interesse hat, dann wäre das, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind ja, ist ja auch jeder anders. Nicht jeder kann, ist beim ersten Date halt so locker, dass die Person dann direkt sagt, ach, das macht mir gar nichts. Die hat sich vielleicht auch vorher voll viele Gedanken gemacht und so. Und ja, oder gerade auch, wenn man, weiß ich nicht, jetzt noch nicht so viele Dating-Erfahrungen hat oder so, das kann ja auch alles immer da mit einspielen.
Ja.
Trotzdem, also ich glaube, viele machen sich schon Gedanken so darüber, worüber spricht man beim ersten Date oder so. Ich glaube, das ist was, was auch viele interessiert. So, was wären da so Themen, wo du denkst, die kann man auf jeden Fall gut ansprechen, ohne dass es irgendwie so ein bisschen, ja, dass es so ein bisschen unverfänglich bleibt, aber und trotzdem irgendwie was über die Person herausfindet. Du hast jetzt gerade das mit der Kindheitserinnerung schon angesprochen. Gibt es da noch so ein paar ganz interessante Fragen?
Zum Beispiel auch, was bedeutet, also welche Bedeutung Freundschaft im Leben hat. Das ist auch, finde ich, eine gute Frage. Einmal kann man durch so wie jemand von seinen Freunden erzählt, auch schon sehr viel über, finde ich, über den Charakter kennenlernen. Zum anderen ist das auch, finde ich, kann das ein Wegweiser in Richtung, wie das Thema mit Eifersucht auch entstehen könnte. Also viele könnten ja eifersüchtig werden, wenn man das Gefühl hat, er oder sie ist gerade super viel mit den besten Freunden die ganze Zeit unterwegs. Also zumindest habe ich das häufig in der Praxis, dass das dann Thema ist. Das heißt, da kann man auch schon mal so ein bisschen rausfinden, okay, wow, die Freunde haben aber auch ein großes, sozusagen eine große Bedeutung. Wenn ich da jetzt auch noch Platz in der Beziehung habe, dann war das aber von Anfang an so. Und es ist nicht so, weil sie wichtiger sind als ich. Oder wenn dann rauskommt, auch Freunde sind mir eigentlich egal, aber wenn wir dann irgendwie 2 Monate zusammen sind, will er oder sie sich trotzdem die ganze Zeit mit den Freunden treffen, dann wäre das auch schon mal hilfreich. Also so eine Fragen ganz locker gefragt können, einmal so was Tiefes noch zeigen und dann aber natürlich auch zeigen, wie geht jemand mit Freunden um oder wie ist dieses Thema einfach für ihn oder sie. Und ich finde, Freundschaft ist schon was Wichtiges. Ich meine, es zeigt, ob wir soziale Kompetenzen haben. Es zeigt, was wir für Hobbys haben. Also jemand erzählt ja auch, was er mit den Freunden oder was sie mit den Freunden macht. Das zeigt ja ganz viel über Hobbys, über ja, Persönlichkeit auch. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige Frage. Ansonsten, was könnte noch eine gute Frage sein? Vielleicht noch sowas wie, worüber bist du am dankbarsten in deinem Leben? Das ist, finde ich, auch was. Das zeigt auch viel, wie jemand auch mit Zeit, mit Situationen umgeht, ob jemand eher durchprescht und sozusagen gar nicht richtig ins Genießen kommt oder wovon jemand dankbar ist. Ist es eine Situation? Ist es was mit Menschen? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Und dann finde ich die Frage auch wichtig, ob er oder sie langfristige Ziele im Leben hat, wenn man selbst derjenige oder diejenige ist, die langfristige Ziele hat. Denn das merke ich auch immer wieder, dass Paare einfach so aneinander stoßen, wenn einer sozusagen ganz viele Ziele hat und das auch alles erreichen will und der andere oder die andere die ganze Zeit in so einem Flow ist und eher das nimmt, was gerade kommt. Man braucht halt manchmal so den gleichen Weg. Und das ist ich denke gerade an eine Klientin, für die ist das wirklich sehr deprimierend in ihrer Beziehung, weil sie merkt, okay, ich habe irgendwie die Ziele, ich möchte die Dinge erreichen, ich tue dafür auch was, ich gönne mir trotzdem auch Pause. Es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit nur ackert und arbeitet dafür. Und er sitzt irgendwie auf der Couch und guckt die ganze Zeit nur Serien. Und wenn ich ihn dann sogar um was bitte, dann passiert das nicht schnell genug, weil auch das ist für ihn nicht sozusagen relevant genug, sondern da ist die ganze Zeit so ein Treiben. Und deswegen finde ich das auch noch eine ganz wichtige Frage. Und da ist es ja auch so, dass bei OkCupid, die ja auch herausgefunden haben, dass die User von OkCupid 64% ist auch wichtig, dass jemand langfristige Ziele hat. Und das zeigt einfach diese Wichtigkeit von langfristigen Zielen, die hoffentlich dann halt auch zu gemeinsamen Zielen wird.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz spannend, dass dann, also dass es den meisten ja schon wichtig ist. Das heißt, man hat da ja eigentlich auch eine gute Basis, dann irgendwie jemanden zu finden, wenn das jetzt 64% der Leute sagen. Ich glaube, zu dem Eifersuchtsthema, was du eben ja auch angesprochen hast, da gab es ja auch eine Auswertung, wie vielen Leuten das Thema eigentlich, wie viele Leute Eifersucht in der Beziehung gesund finden und welche, wie viele ungesund. Und 66% sagen, dass Eifersucht in der Beziehung eigentlich ungesund ist und 34% finden es tatsächlich gesund. Ich finde aber, das ist immer so ein Thema, wo Leute sich auch ganz, also oft schlecht selbst einschätzen können, habe ich so das Gefühl, also viele Leute sagen dann, nee, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, und dann kommt es aber vielleicht in der Beziehung doch raus. Das hast du schon angesprochen, das mit den Freunden ist dann ganz gut, das darüber zu klären. Aber allgemein bei solchen Sachen, wo auch die Selbsteinschätzung wichtig ist, wie kommt man da so ein bisschen dahinter, wie die Person wirklich dann tickt?
Also du meinst jetzt, wie man beim Daten rausfindet, ob das die Wahrheit ist, die
genau,
er oder sie sagt.
Ja.
Da ist die Frage ja auch, wie sehr kann man sich selbst reflektieren? Merke ich eigentlich, dass ich doch eifersüchtige Tendenzen habe oder nicht? Wenn ich das selbst noch gar nicht richtig bei mir merke oder auch anerkennen kann, dann ist es ja noch nicht mal unbedingt gelogen, wenn ich sage, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Da ist es halt wirklich wichtig, erstmal bei sich selbst und das auch zu erwarten von allen. Also ich finde, wir sind alle in einer Form der Verantwortung, dass wir schon mehr reflektieren sollten, was wir eigentlich, wer wir sind, was wir brauchen. Und nur wenn wir das selbst wissen, dann kann auch der Gegenüber rausfinden, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Also ich glaube, wenn wir uns selbst belügen, dann kann auch ein Gegenüber leider nicht rausfinden, ob wir gerade lügen im Gespräch. Also eher seltener. Außer es ist mit Absicht gelogen natürlich. Dann kann man das rausfinden. Ich weiß nicht, manchmal hilft es, wenn man selbst Geschichten über sich erzählt. Also wenn man von Geschichten erzählt, wo man vielleicht sagt, ja, und dann gab es diese eine Situation mit meinem Ex-Freund, als ich da immer wieder meine beste Freundin getroffen habe, hat er mir unterstellt, dass ich in sie verliebt wäre. Und das hat mich schon kirre gemacht. Und dann kann man ja gucken, wie er oder sie darauf reagiert, wenn man die Geschichte erzählt. Also ich glaube, sowas kann auch immer gut helfen in den Momenten. Was ich bei der Eifersuchtsfrage halt ganz gut finde, ist, dass es gar nicht so richtig die Frage ist, bin ich ein eifersüchtiger Mensch? Sondern glaube ich, dass Eifersucht gut oder schlecht ist für die Beziehung? Also, oder dass sie dazugehört, das ist ja die Frage. Das heißt, man muss noch nicht mal so richtig zugeben, ob man selbst eifersüchtig ist oder nicht, sondern man guckt sich das Spektrum eher an. Aber dann, ja, kann sich das natürlich auch wieder verändern, wenn man irgendeine Situation leider durchmachen muss.
Das stimmt. Ich glaube auch gerade bei dem Eifersuchtsthema jetzt nochmal, das ist sowas, was ich irgendwie automatisch als schlecht bewertet hätte, also Eifersucht, und wo ich auch dachte, ja, das ist so totaler Konsens oder so, aber wenn man, also keine Ahnung, ich gucke öfter auch mal so Dating-Formate oder so, und da sagen dann Leute teilweise ganz stolz, ja, ich bin eifersüchtig und meine Freundin dürfte jetzt nicht irgendwie mit Freundin noch im Club feiern gehen oder so, und für die ist das Selbstverständlichste der Welt. Da so unterschiedlich ticken die Leute, da denkt man vielleicht dann auch oft gar nicht so dran, dass für Leute das so ganz selbstverständlich ist und die sich denken, wie, für dich wäre es in Ordnung, wenn deine Freundin jetzt irgendwie alleine feiern geht oder so, das, ja.
Krass, na gut, die sind dann wahrscheinlich auch die 36%, die sagen, dass, wie viel Prozent waren das mit dem?
Ich glaube 34%.
34%.
Ja, genau.
Also genau. Den Dreh. Ja, die sagen das sozusagen, dass es dazugehört zu einer Beziehung, Eifersucht, ne?
Ah ja, genau.
Genau, das sind dann vielleicht die, es auch so extrem sind. Ich muss sagen, aber auch, dass ich glaube, ich würde auch ja drücken, dass es dazugehört.
Ja.
Weil ich denke, so eine minimale Eifersucht ist gesund, weil man liebt den anderen. Und dann manchmal auch Angst zu haben, verlieren zu können, ist jetzt gar nichts Schlechtes, einzuengen dann allerdings und zu sagen, meine Freundin darf jetzt nicht mehr in den Club oder sich mit XY treffen oder sowas. Da fängt an, Eifersucht natürlich ungesund zu werden.
Das stimmt. Ich glaube, das sind dann auch nochmal, ja, ich glaube, das ist dann auch irgendwie, wie definiert man Eifersucht? Klar, so ein bisschen, zeigt ja auch irgendwie, dass man die Person wertschätzt und dass die einem wichtig ist. Aber wenn, weiß ich nicht, mein Freund das jetzt irgendwie komplett egal wäre, wenn ich irgendwie wen anders küssen würde oder sowas, dann wäre es natürlich, würde ich mir auch denken, okay, das ist dann natürlich irgendwie...
Würde einem auch kein gutes Gefühl geben, ne?
Ja, genau.
Genau, ja. Und aber was ich gerade spannend finde, ist, wir haben jetzt diese Frage und können da beide richtig so drüber philosophieren und überlegen, in welche Richtung könnte es gehen. Und das ist halt, was ich denke, für ein Date auch sehr gesund wäre. Wenn man einfach auf so ein Thema kommt und gemeinsam anfängt, darüber zu philosophieren, wo man gar nicht unbedingt nur hundertprozentig abstecken möchte, wie reagiert der andere jetzt mit welcher Antwort darauf? Sondern man einfach anfängt darüber zu reden, welche Geschichten kennt man, woran muss man denken, muss man gerade an so eine Dating-Show denken, die man gesehen hat oder was man selbst erlebt hat oder sonstiges. Manchmal ist es halt schwierig, sowas anzufangen, weil wir haben mittlerweile dieses Online-Dating ist ja schon sehr stark so geworden, dass wir oder ganz viele halt auch mehrere Dates an einem Tag haben oder man auch manchmal nur ein Date pro Tag oder meinetwegen auch pro Woche hat, aber trotzdem haben wir eine recht große Anzahl an Dates. Und irgendwann fangen wir an, in so einen Trott oftmals rein zu verfallen. Das machen wir mit allen Dingen. Auch wenn wir jeden Tag zur Arbeit gehen, dann fangen wir an, auch immer unseren gleichen Ablauf zu haben. Und so ist es natürlich bei Dates auch. Und deswegen kann es halt wichtig sein, dass man, wenn einem jetzt auch nicht unbedingt selbst Fragen einfallen, die man stellen könnte oder die man so reinwerfen könnte, dass man halt dann zum Beispiel in die App guckt und guckt, okay, wo haben wir Gemeinsamkeiten oder wo haben wir keine und das als Aufhänger benutzt. Und dann nimmt man sich ein, zwei Fragen und kann damit schon mal was Neues reinbringen. Und natürlich bei jedem Date im besten Fall andere Fragen, weil man natürlich unterschiedlich gematcht hat mit den Leuten bei den Fragen. Aber das bringt halt Individualität rein. Und wenn wir immer wieder das Gleiche reingehen, wenn wir immer wieder uns treffen, immer wieder den Kaffee bestellen, den gleichen, uns hinsetzen, fragen, und was machst du beruflich? Und dann redet man darüber, was man beruflich macht. Nicht, dass es nicht auch eine gute Frage ist, aber zeigt die so viel? Also ich finde nicht, dass jeder Job unbedingt alles über einen Menschen zeigt. Es kann relevant sein, aber jetzt nicht so sehr. Und da finde ich halt, dass es eher interessant ist, anzufangen zu diskutieren. Oder zum Beispiel, es gibt auch so eine Frage wie, wäre es dir wichtig, dass der nächste Papst für Homosexualität offen ist? Und das kann auch ein sehr spannendes Thema sein. Sowohl wenn jemand sagt, das ist mir eher nicht so wichtig, als auch wenn jemand sagt, ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Ja, da kommt dann ja auch immer darauf an, aus welchen, zum Beispiel, wenn die Person jetzt sagt, aus welchen Gründen ist dir das nicht, oder sagt, das ist mir nicht wichtig, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass ihr die Kirche auch nicht so wichtig ist oder so, und nicht, dass ja, sie keine Rechte für Homosexuelle will oder sowas. Das ist ja.
Genau. Man kann das auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen beleuchten. Aber da fängt man an zu gucken, okay, wie geht man auch mit so einer Diskussion um, richtig? Kann jemand sachlich bleiben? Wird es gleich emotional? Verschließt sich jemand? Also man lernt ja so viel über Menschen innerhalb von Kommunikation. Und das macht nur Spaß, wenn wir uns gegenseitig Fragen stellen.
Ja, absolut. Ich fand es auch spannend, dass du diese Jobfrage nochmal angesprochen hast, weil ich finde, das ist irgendwie so diese typische, unabhängig ob beim Dating oder auch irgendwo anders, wenn man Leute kennenlernt, man fragt immer als erstes so, ja, und was machst du beruflich? Und ich finde das irgendwie so schade, dass dann man das Gefühl hat, der Job würde einen so total ja, ausmachen irgendwie und man müsste sich so durch die Arbeit identifizieren.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich finde es besonders auch schwierig für Menschen, die halt jetzt auch nicht unbedingt sagen, ich mache den Job aus Erfüllung heraus, sondern einfach, weil ich einen Job mache und weil das mir genug bringt, um mein Leben sozusagen so aufzubauen und zu gestalten, wie ich es möchte neben dem Job. Das ist, finde ich, auch eine vollkommen legitime und auch gute Eigenschaft, so heranzugehen. Aber dann immer gleich die Frage, ja, was machst du? Oder jemand, der vielleicht auch gar nicht so glücklich im Job ist. Also ich finde, das kann sehr schnell in eine andere Dynamik reingehen. Natürlich ist es auch schön, wenn man mal vielleicht einen spannenden Job hört. Ich weiß nicht, was könnte ein spannender Job sein? Vielleicht Journalist und oft in Kriegsgebieten unterwegs oder sowas. Klar, es ist dann super spannend, auch darüber zu sprechen. Aber da kommt man ja so oder so hin. Und vielleicht kann man ja erst mal sozusagen die Menschen kennenlernen, ohne rauszufinden, wie viel ungefähr Geld auf dem Konto liegen könnte, welche Arbeitszeiten ungefähr da sind oder was auch immer.
Ja, ich finde auch, also weiß nicht, jetzt das Beispiel, was du genannt hast, das wäre natürlich spannend, da was zu erfahren. Aber ich glaube, es gibt auch ganz oft, also das habe ich hatte gar nicht so viele Dates in meinem Leben, aber mir ist es dann oft passiert, dass die Person wirklich die ganze Zeit nur über ihren Job geredet hat. Und ja, das sind dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt die spannendsten Jobs und man ist gar nicht in diesem Thema drin und dann kann man die Person auch irgendwie schnell langweilen oder sowas, also das
Ja.
Gegenüber schnell langweilen, wenn man da nur drüber spricht. Ja, finde ich
Ja,
auch.
und ich muss sagen, als Psychologin, wenn dann immer wieder der Satz kam, ach, kannst du jetzt meine Gedanken lesen? Oder was war es? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auch da war dann sozusagen immer gleich so, da war so ein Dämpfer, weil es immer wieder das Gleiche auch war. Und das meine ich so, das nimmt so diese dieses Wertschätzende an einem Date, dass man Kreativität zeigt durch unterschiedliche Fragen.
Ja, das stimmt. Nee, das ja, finde ich, ist auch nochmal was, was man sich, wenn man Fragen stellen will, überlegen könnte. So, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Beruf oder so eine Frage stelle, so ist das eine Frage, die Person aber schon ständig hört und die vielleicht nicht mehr hören kann oder sowas. Oder es gibt ja auch vielleicht allgemein Fragen, die man jetzt nicht ja unbedingt sofort stellen sollte, weil die auch verletzend sein könnten oder so. Zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden, der, ja, also ist mir zum Beispiel selber auch schon passiert, weil ich dann ein bisschen dunklere Haut habe oder so, und dass die Leute dann sofort fragen, und woher kommst du, und dann irgendwie, und das aber nicht meinen, was ist deine Geburtsstadt oder so, sondern ja, irgendwie unbedingt wissen wollen, wo jetzt meine Wurzeln liegen oder so, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt fürs erste Date vielleicht auch, wenn ich da nicht drüber sprechen möchte, jetzt auch nicht so die perfekte Frage.
Ja, ja, und da sprichst du auch was super Wichtiges an, was gerade mir auch dann aufgefallen ist, was du meintest mit dem auch mit dem Kinderkriegen, richtig? Ich meine, manche Frauen wissen vielleicht schon, dass sie gar vielleicht Schwierigkeiten haben werden, Kinder zu kriegen oder gar keine kriegen können. Kann das natürlich auch eine sehr schmerzhafte, schnelle Frage sein. Sehe ich aber auch nochmal ein bisschen anders als die Frage bei dir. Weil da denke ich mir auch so, dass das geht in eine Richtung, die ist nicht relevant für einen zum jetzigen Zeitpunkt. Also aus welcher Geburtsstadt kommst du?
Ich komme aus einer Kleinstadt in Niedersachsen, die heißt Bad Pyrmont. Die kennen die meisten Leute wahrscheinlich nicht.
Kennen die meisten? Oder
kennen die meisten nicht, glaube ich. Also nicht. Okay, ist ein kleiner Ort. Ja.
Genau, aber da könnte man ja jetzt dann darüber sprechen, ob es, ich weiß nicht, jetzt fällt mir auch nichts ein, weil ich es auch wirklich nicht kenne, aber ich bin ja auch Berliner, wir sind ja relativ egoistisch und bleiben in unserer Stadt. Genau, das ist ja sozusagen das, die Geburtsstadt, dann ist ja eher die Frage eigentlich, die dahinter liegt, woher kommen deine Eltern? Aber das ist die Frage, wo ist die Relevanz? Das bringt mir oder dem Gegenüber ja nichts, darüber irgendwas zu wissen. Nicht in den ersten Dates, und ich weiß auch nicht wirklich, für wann später. Mit der Kinderfrage ist es zwar aber auch manchmal natürlich eine schmerzhafte Frage für manche, aber da muss ich sagen, das ist ja für beide Seiten trotzdem eine essentiell wichtige Frage auf lange Sicht.
Genau, ich glaube, das ist dann eher, das ist halt, wenn man das so beim ersten Date direkt, dann will man sich ja vielleicht auch nicht offenbaren und sagen, nee, ich habe da irgendwie eine Krankheit und deshalb wird das schwierig für mich, wenn man dann vielleicht auch selber Angst hat, man schreckt die Person ab, oder es ist vielleicht auch unterbewusst abschreckend, weil sich, ja, jemand dann denkt, oh Gott, mit der wird es voll schwierig oder sowas. Und genau, ich glaube, da ja, muss man wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein bisschen auf die Signale des Gegenübers achten, und wenn dann jemand irgendwie sagt, ja, muss ich mal gucken, wie das in Zukunft dann läuft oder so, halt so ein bisschen ausweichend antwortet oder so, dann ja, dann nicht noch ständig nachhaken.
Ja, genau, das sehe ich genauso, also dass man auch so ein bisschen nonverbal natürlich aufeinander achtet, ganz wichtig. Ich denke aber auch, dass, nur um nochmal darauf zurückzukommen, dass es sozusagen auch helfen kann, wenn man diese Fragen schon beantwortet in der App, dann kann man manches auch einfach umgehen. Also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt auch nicht heiraten möchte, aber mein zukünftiges Date unbedingt, weil es aus einer sehr christlichen Familie kommt, wo Heirat ungeschriebenes Gesetz ist, oder einer muslimischen Familie oder irgendwie sowas, dann kann man dem eigentlich auch schon aus dem Weg gehen, darüber überhaupt erst diskutieren zu müssen und sich zu treffen, weil man sieht beim Matching in der App, okay, da passen wir nicht zusammen. Also das finde ich ist auch noch, das kann einem manchmal ein bisschen helfen, auch bei der Kinderfrage zu sagen, okay, das ist ein sensibles Thema bei mir, da möchte ich nicht beim Date drüber sprechen, also mache ich da sehr, sehr harte Antworten, sodass da gar nicht erst eine Frage aufkommen könnte.
Ja, das stimmt, das ist sehr gut. Genau, was ich auch noch wichtig finde, ist, wenn es jetzt, ja, also wenn man jetzt schon länger in einer Beziehung ist und so, und wir hatten ja eben auch schon mal darüber geredet, dass schon alleine beim Dating man da so das Gefühl haben kann, es ist immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, gerade in Beziehungen ist es dann auch so, dass die Gefahr besteht, dass man vielleicht vergisst, irgendwie dann auch noch was Neues über den Partner erfahren zu wollen, wenn man denkt, man kennt den ja schon in- und auswendig, aber gleichzeitig verändert man sich ja schon immer wieder. Wie kann man das da so ein bisschen, ja, aufrechterhalten, dass man auch immer sich noch Fragen stellt und ich denke, ich muss den jetzt nicht fragen, was der, weiß ich nicht, heute in der Arbeit gemacht hat, weil der macht ja eh immer das Gleiche.
Oh ja, das liebe ich. Das, da hatte ich auch mal ein Pärchen, da ist er eine Weile nach Hause gefahren und hat da schon sozusagen viel reflektiert immer über seinen Tag und kam nach Hause und wollte so viel teilen. Und sie dachte, oh, es ist ja eh immer nur das Gleiche, und hat gar nicht mehr nachgefragt und dann auch gar nicht mehr zugehört. Und dann war sozusagen diese eine wartende Person, die eigentlich ganz, ganz viel da in sich aufgestaut hat. Und dann die andere Person, die dachte, da kommt eh nichts Neues, das nimmt uns nur Zeit, ich will später über was anderes reden und wir müssen das und das. Also es waren so zwei Welten, die kollidiert sind. Und da war es wirklich wichtig für das Paar wieder zu lernen, die Fragen zu stellen. Also so ein bisschen wieder aufeinander zuzukommen, aber dann immer wieder andere Fragen. Nicht unbedingt, was hast du heute da, über welches Thema hast du heute geschrieben zum Beispiel, sondern eher, wie war es denn heute auch mit deinen Kollegen? Was habt ihr denn in der Mittagspause so besprochen? Also, dass da sozusagen viel mehr ein Drumherum klar wird, was greifbarer wird. Wo ist die Person? Wie hat sie sich vielleicht da auch in diesem kleinen Gespräch entwickelt? Oder man findet raus, ach, du hast dann wirklich das geantwortet. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also sowas ist es sehr, sehr wichtig, da immer wieder spielerisch zu fragen und gar nicht sozusagen, ja, wir sehen uns ja eh jeden Tag, die Arbeit ist eh immer das Gleiche, mit den Kindern zu Hause zu sein, ist auch immer das Gleiche, sondern man mal versucht, diese Welt, die drumherum noch da ist, da mit einzubeziehen und zu hinterfragen, ja, was gab es denn? Oder ach, wolltest du nicht mal probieren, was Vegetarisches zu essen? Oder was auch immer. Also, dass man so versucht, wieder was Neues reinzubringen.
Ja, das stimmt. Also, es sind ja auch so Fragen, die du jetzt angesprochen hast, die schon mit dem Alltag zu tun haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, dass man mal über was redet, was so, ja, wo man sonst vielleicht irgendwie gar nicht drüber sprechen würde oder so. Also, dass man zum Beispiel, ich weiß, es gibt zum Beispiel diese, ich glaube, 36 Fragen, um sich zu verlieben oder so. Und wo ich auch schon öfter gehört habe, dass es auch eigentlich spannend für Paare ist, sowas nochmal zu machen und dann über Themen so zu sprechen, wo man ja eigentlich sonst vielleicht im Alltag gar nicht drüber spricht.
Genau, also ich glaube, eine der Fragen ist irgendwie sowas zum Beispiel wie, was möchtest du noch gerne machen oder was möchtest du noch gerne machen, was du noch nie gemacht hast? So eine Frage wäre zum Beispiel auch sehr wichtig für eine Partnerschaft. Und das ist auch eine, glaube ich, dieser 36 Fragen, dass man da einfach so hinterfragt. Das kann auf jeden Fall sozusagen was anregen, philosophisch zu philosophieren, ist auch ganz toll gerade gesagt. Nein, aber einfach sozusagen weiter nachzuforschen, okay, was gibt es da noch für Möglichkeiten, was könnten wir noch unternehmen? Weil was viele Paare auch immer wieder vergessen ist, dass wir uns ja stetig weiterentwickeln, individuell. Wir sind ja nicht mehr die wir vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren waren, als wir uns kennengelernt haben, sondern wir entwickeln uns weiter, unsere Wünsche entwickeln sich weiter. Und die müssen wir auch in der Beziehung kommunizieren, sonst kann die Beziehung sich nicht weiterentwickeln. Und wenn die Beziehung immer noch am gleichen Punkt stehen bleibt, wo sie angefangen hat, beide sich aber individuell weiterentwickeln, dann kann man auf lange Sicht nicht mehr glücklich miteinander sein. Und deswegen sind halt so eine Fragen sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, hast du noch eine andere Frage von diesen 36 oder?
Ich müsste sie jetzt einmal aufrufen. Das mache ich einfach mal nebenbei.
Eine Frage ist noch, hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du sterben wirst? Finde ich eine sehr extreme Frage. Kann aber für manche Paare wahrscheinlich auch interessant sein.
Ja, das stimmt. Ich finde auch zum Beispiel die Frage, die wir jetzt gerade hatten, was möchtest du machen, was du noch nie gemacht hast? Das ist auch eine Frage, die man durchaus öfter stellen kann, weil sich das entweder verändert, auch wenn man die Sache gar nicht gemacht hat, oder dass man sagt, was anderes ist mir jetzt gerade wichtig, oder weil man eine Sache dann vielleicht erreicht hat. Man sagt so, ja, ich weiß nicht, was ist denn jetzt, was ist dein nächstes Ziel sozusagen, was du auf jeden Fall nochmal machen möchtest. Genau, hier die erste Frage ist zum Beispiel, wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen oder so? Das ist ja auch eine Frage, die man auf jeden Fall auch auf dem Date gut stellen kann, aber die vielleicht auch nochmal interessant ist, wenn man die mit dem Partner oder so, wenn man das bespricht.
Ja, das ist auf jeden Fall, weil das halt auch irgendwie zeigt, wo das Interessengebiet in der Zeit gerade hingeht oder man dann auch fragt, warum genau mit dieser Person, man ganz viel rausfindet. Das kann interessanterweise kann das auch eine Richtung gehen, wo man dann auch über Sexualität wieder mehr spricht in der Paarbeziehung, weil es dann um Attraktivitätslevel gegen die Person, die man gerne einladen möchte. Aber es kann auch genauso natürlich so eine Antwort sein wie Barack Obama oder Merkel oder Oprah oder so jemanden auch einladen zu wollen. Und dann sozusagen, ja, weil ich es so spannend finde, mal zu wissen, was die für eine Meinung hätten zu dem und dem Thema oder was auch immer.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch dann irgendwie schon alleine die Frage, lädt man jetzt jemanden ein, der noch lebt sozusagen? Oder sagt man, jemand, der schon gestorben ist oder so, aber mit dem hätte ich super gerne mal gesprochen oder so. Das finde ich, also man kann auf jeden Fall.
Hättest du gern gesprochen?
Gute Frage. Ich glaube, also es wäre eine Frage, wo ich jetzt auf jeden Fall erstmal drüber nachdenken müsste. Hast du direkt jemanden, der dir da einfallen würde?
Ich fand den Punkt gerade jetzt gut mit jemandem, der vielleicht auch schon gestorben ist, aber Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde typisch wie die Amerikaner Oprah sagen, weil ich interessant finde, was die alles erlebt hat in ihrem Leben von Gewalt und so und wo sie jetzt hingekommen ist, dass ich auch, glaube, gerne mal sehen würde, wie sie ohne Kameras darüber reden würde.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch, mir fällt jetzt gerade tatsächlich immer noch niemand so ein. Ich habe aber auch ganz oft, dass ich mir dieses denke, oh Gott, wenn ich jetzt jemanden treffe, von dem ich total Fan bin oder so, und dann werde ich total enttäuscht, weil... ja, das dann im echten Leben doch nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder sowas. Ja, ich glaube, ich würde auch eher eine Person wählen, wo ich jetzt gar nicht so Fan von bin, sondern die da dann was Interessantes vielleicht zu erzählen einfach hat. Also ja, zum Beispiel Obama oder so würde ich dann auch einfach spannend finden oder allgemein irgendein Politiker oder so vielleicht, der was Großes auch geleistet hat, keine Ahnung. Da aber ja, ich finde, alleine wie man schon antwortet, dann oder so, das sagt dann ja auch was aus. Da kommt man dann auf jeden Fall auch wieder ins Gespräch.
Genau.
Was ich auch ganz cool finde, zum Beispiel, also ich mache nicht nur den Podcast hier, sondern ich höre auch immer voll gerne Podcasts und ich finde es dann auch manchmal ganz interessant, einfach wenn da Fragen gestellt werden oder so, dann frage ich am Ende meinen Freund so, ja, heute haben die da und darüber geredet, was hältst du davon oder so? Oder wie was würdest du dazu sagen? Was sind deine Gedanken dazu? Das finde ich, so kann man sich auch immer noch mal so ein bisschen Inspiration holen.
Ja, das ist wirklich, das ist eine schöne Sache, das immer wieder so zu machen. Fällt, glaube ich, auch Paaren ein bisschen leichter, also wenn ich das so in der Praxis beobachte, Paaren, die noch keine Kinder haben. Aber ich finde, das sollte keine Ausrede sein, sondern gerade die Paare sollten dann versuchen, das auch explizit zu probieren und zu sagen, das Thema habe ich heute gehört. Ich sage auch immer Paare, wenn ich Bücher empfehle, dann sage ich immer, das müssen gar nicht beide zusammenlesen, sondern einer kann das eine Buch lesen, der andere das andere. Man kann ja Stellen markieren, über die man dann nochmal gemeinsam reden möchte. Das ist viel besser für eine Beziehung, als wenn beide stur ein Buch durchlesen oder beide stur denselben Podcast hören, anstatt so miteinander ins Gespräch darüber zu kommen, was sie vielleicht für verschiedene Podcasts gehört haben oder welche Sequenzen jeweils hängen geblieben sind oder was auch immer.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, wo du das mit den Kindern gerade nochmal angesprochen hast, da kann ich mir vorstellen, dass dann auch das, ja, dass man oft das Gefühl hat, man redet dann eigentlich nur noch über die Kinder oder so, dass es da auch dann so wichtig ist, dann nochmal sich über was anderes, andere Fragen zu stellen oder so, damit man ja dann vielleicht auch aus diesem Trott oder so ein bisschen rauskommt und sich als Paar irgendwie nicht verliert, nicht mehr nur Eltern ist.
Ja, genau, nicht nur Eltern sein und man halt auch immer noch merkt, was so, ja, was eigentlich, ja, was für eine spannende Person da einem noch gegenüber ist und mit der man auch noch Zeit verbringen möchte und wo man dann auch wieder über Kleinigkeiten viel leichter hinwegsehen kann, wenn man merkt, okay, wir sind noch zwei individuelle Personen, die man eigentlich auch gegenseitig sehr schätzt.
Das stimmt. Ich glaube, das ist ja auch so das typische Klischee, so am Anfang, weiß ich nicht, die Person hat irgendeine Macke und am Anfang findet man das noch süß und am Ende stört es einen irgendwie nur noch. Und ich glaube, das hat ja auch was damit zu tun, dass man die Person einfach ganz anders sieht und man sieht dann vielleicht nicht mehr so diesen interessanten Menschen, den man mal kennengelernt hat, sondern nur noch die Person, die immer beim Lachen grunzt oder ich weiß es nicht.
Genau. Ja, doch, da hast du schon recht. Das ist wirklich so was Typisches, was da weg ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind halt nicht mit unserem Spiegelbild zusammen, was auch nicht das Gesündeste wäre, sondern es wird sich immer was entwickeln, wo wir sagen, okay, da passen wir gar nicht zusammen. Und das ist sogar auch gesund. Also Paare müssen nicht zu 100% die gleichen Interessen oder die gleichen Gedanken zu jeweiligen Themen haben. Aber es muss meinen Augen halt so eine Art Grundfundament bestehen. Es muss ein Grundfundament von Gemeinsamkeiten da sein. Und diese Gemeinsamkeiten erforscht man nur durch Fragen. Und fängt man erst in der Beziehung an zu fragen oder auch erst, wenn Kinder da sind, an zu fragen, dann kann man da sehr, sehr schnell auf die Nase fallen. Und deswegen ist es einfach wichtig zu sagen, okay, trotz dieser ganzen Endorphine, trotz dessen ist mir gerade, ich es gerade noch total süß finde, wie er oder sie beim Grunzen, beim Lachen immer grunzt, beim Grunzen überlacht, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich versuche jetzt trotzdem auch mal ein bisschen tiefer zu gucken, um ein bisschen mehr Sachen rauszufinden. Auch wenn es vielleicht manchmal unangenehm ist oder sich komisch anfühlt oder was auch immer, ist das eigentlich das Allerbeste, was man machen kann, damit, wenn es zu einer richtigen Langzeitbeziehung dann führt, damit man da auch wirklich alle Möglichkeiten hat in dieser Langzeitbeziehung. Weil wenn man erst nach anderthalb Jahren, wenn so diese Hormone aufhören, die ganze Zeit einen euphorisch und glücklich sein zu lassen und man dann anfängt, so diese ganzen Ungereimtheiten zu sehen und dann sagt man sich, okay, ich versuche es aber trotzdem noch ein bisschen auszuhalten und dann ist wieder eine Stunde vorbei, ein Jahr vorbei und dann merkt man, okay, es ist immer noch nervig. wir haben da immer noch nicht die gleichen Gemeinsamkeiten. Und dann hat man 2,5 Jahre verloren. Und dann geht man in die nächste Beziehung. Ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn man gerade mal Anfang 20 ist. Mitte 20 ist auch noch kein Problem. Aber dann irgendwann, wenn man dann einen tiefen Wunsch hat, vielleicht mit einem jüngeren, manchmal in einem älteren Alter, man hat jetzt den Wunsch, es soll wirklich was Festes werden, dann würde ich sagen, dann muss man auch bereit sein, verschiedene Facetten aufzumachen und ein bisschen auch über mögliche Komfortzonen rauszugehen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt Gespräche anzufangen, die mir was wirklich über den Menschen zeigen und nicht nur, wie wir schon gesagt haben, was er oder sie beruflich macht oder ob Vegetarier oder Veganer oder Fleischesser oder was gibt's noch, geht gerne bouldern oder geht nicht gern bouldern, also als Hobby so ein bisschen, sondern es muss ein bisschen mehr, es muss eine Facettenbreite sein, damit wir wirklich wissen, okay, da können wir harmonieren. Wir haben die gleichen politischen Vorstellungen. Wir haben die gleichen ethischen Vorstellungen. Das ist gerade, viele Paare hätte das geholfen, das in der Datingphase rauszufinden, bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Weil ich habe schon einige Paare, die dann zusammengekommen sind, sich verliebt haben, relativ schnell ein Kind bekommen haben. Dann kam die Pandemie und dann gingen komplett die Sichtweisen extrem auseinander. Und dann hat man versucht, diese Beziehung zu retten aufgrund des Kindes. Aber man hat gemerkt, dieses Fundament ist gar nicht da. Wir haben gar nicht die gleichen Ansichten. Und die braucht man.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, das war tatsächlich eigentlich schon ein schönes Schlusswort jetzt. So hat alles nochmal gut zusammengefasst. Genau, deshalb, ja, würde ich sagen, ich habe dir auch schon viele Fragen heute gestellt. Es war auf jeden Fall sehr spannend, sehr viele Eindrücke. Und vielleicht können die Leute, die hier zugehört haben, dann auch so ein bisschen was für ihr nächstes Date oder so daraus mitnehmen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und genau, hast du noch irgendwas, was du uns zum Abschluss noch irgendwie mitgeben willst?
Wie wir eigentlich auch die Folge so geplant haben, mit dem niemals aufhören, Fragen zu stellen, das würde ich genau sagen. Hört nicht auf, beim Schreiben schon Fragen zu stellen in der Dating-App oder die Fragen zu beantworten. Dann hört nicht auf, beim Date Fragen zu stellen und auch zu beantworten und auch nicht in der Beziehung.
Gut, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was man hier heute raus mitnehmen sollte. Genau, dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Und ja, falls ihr, die hier gerade zuhört, noch Fragen an uns habt oder auch an Anna habt, dann schreibt uns gerne an podcast@desired.de. Und dann verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich dir auch. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.